Lügen.
Schön und scharf.
Hallo und herzlich willkommen bei den Chilligays, eurer nicht ganz so ausschließlich heterosexuellen Sendung hier bei Radio Frei. Dazu begrüßt euch Yves. Und in einigen der vergangenen Sendungen haben wir bereits darauf hingewiesen, dass es zurzeit in Jena im Café Wagner eine Veranstaltungsreihe gibt unter dem Überbegriff Körper, Sex, Macht. Und die Veranstalterinnen haben es sich so auch zur Aufgabe gemacht, mal zu schauen, welche Verhältnisse innerhalb dieser Strukturen von Körper, Macht und Sex vorhanden sind und wollen dies anhand popkultureller Phänomene aufzeigen. Zur heutigen Sendung. Am 7. Dezember 2009 hat Martin Büßer zusammen mit Jonas Engelmann einen Vortrag gehalten zu Geschlechterverhältnissen in Punk, Postpunk und Hardcore. Und in der Ankündigung zu diesem Vortrag hieß es da: Die meisten Subkulturen sind homosozial geprägt, wie Matthew Bannister in seiner Studie White Boys, White Noise herausarbeitet. Sie bestehen aus hierarchischen, vorwiegend männlich geprägten Strukturen. Männer begegnen sich auf engstem Raum, doch gerade aufgrund dieser homoerotisch aufgeladenen Situation bleibt Homosexualität meist unausgesprochenes Tabu. Dieser Befund gilt weitgehend auch für die Punk- und Postpunk-Szene. So wurde zum Beispiel die amerikanische Hardcore-Szene zu Beginn der 80er fast ausschließlich von jungen Männern bestimmt. Nicht nur Homosexualität wurde hier ausgeklammert, sondern Sexualität an sich war kein Thema. Mit Straight Edge kulminierte die Ablehnung von Rauschmitteln und einem ausschweifenden sexuellen Lebensstil in einer Gegenkultur der Gegenkultur, die sich dezidiert gegen das hedonistische Lebensmodell des frühen Punk richtete, der noch für unterschiedliche sexuelle Orientierungen offen war. Erst mit der Riot Girl und Queercore-Bewegung in den 90er Jahren erkämpften sich Frauen, Lesben und Schwule innerhalb der Szene wieder Gehör. Die Frage nach den Geschlechterverhältnissen im Punk ist deshalb so komplex, weil es innerhalb der Punk-Bewegung schnell zu einer Ausdifferenzierung gekommen war. Der Artschool-Punk bzw. Post-Punk bevorzugt nicht nur musikalisch das Experiment, sondern hat seit Bands wie den Slits und X-Ray Specs auch gegen konventionelle Geschlechterrollen und Identitätsmodelle angekämpft. Aus dieser Punk-Tradition sind schließlich auch Riot Girls und Queercore hervorgegangen. Der orthodoxe Street, Oi und später Hardcore-Punk wird dagegen von einem konservativen Männerbild bestimmt, was so weit geht, dass die Deutsch-Punk-Band Terrorgruppe nach 1998 mit dem schwulenfeindlichen Song Neulich Nacht bei vielen Fans auf Ablehnung stieß. Der historisch angelegte Vortrag untersuchte die unterschiedlichen Bewegungen im Punk und deren Verhältnis zu den normativen Geschlechterrollen. Kurz noch zum Referenten Martin Büßer selbst. Er ist Mitherausgeber und auch Autor der Testcard und veröffentlicht regelmäßig Texte in den Medien Konkret, Jungle World, Intro etc. Er studierte vergleichende Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Mainz. Und in den 80er und 90er Jahren war er für das Punk- und Hardcore-Fernsehen Sepp tätig und beteiligte sich an I Can't Relax in Deutschland. Wir vergnügen also mit dem Vortrag zu Geschlechterverhältnissen in Punk, Post-Punk und Hardcore von Martin Büßer, aufgezeichnet am 7. Dezember letzten Jahres im Café Wagner in Jena.
Ja, zu unserem Referenten. Martin Büßer studierte in Mainz vergleichende Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften und ist schon auf dem Gebiet quasi ein alter Hase, da er schon in den 80er Jahren und 90er Jahren für das Punk- und Hardcore-Magazin Zapp geschrieben hat und seither auch immer wieder Texte zu experimenteller Musik, Musiksoziologie und zeitgenössischer Kunst in Zeitschriften wie der Intro, der Jungle World oder der Konkret und anderen veröffentlicht hat. Genauso wurden Beiträge von ihm immer wieder in Anthologien wie dem Kursbuch Jugend oder der Veröffentlichung zur Initiative I Can't Relax in Deutschland veröffentlicht. Außerdem hat er natürlich auch eigene Bücher rausgebracht, unter anderem bekannt davon ist vielleicht If the Kids Are United, von Punk zu Hardcore und zurück. Genauso ist er Mitbegründer der Testcard, die seit 1995 immer wieder zum popkulturellen Diskurs in Deutschland beiträgt und regelmäßig aktuelle Problematiken um Kultur, Pop und gegen Kultur aufgreift. Das Ganze erschien bisher im Ventilverlag, in dem er auch zusammen mit Jonas Engelmann vor kurzem das Buch Emo, Porträt einer Szene herausbrachte. Ganz aktuell vielleicht noch zu erwähnen, ist im sehr schönen Verbrecherverlag auch der erste Bildroman von Martin Büßer erschienen mit dem Namen Der Junge von nebenan.
Guten Abend, ja, ihr seid ja echt super zahlreich gekommen und ursprünglich haben wir uns gesagt, hier ist Sessel auf dem Boden, weil das viel intimer und schöner ist als diese Bühne. Aber jetzt ist es natürlich so voll geworden, dass viele mich dann wahrscheinlich nur hören und nicht sehen werden. Aber das geht auch so, weil ich bin ja kein Schauspieler. Also zentral ist erstmal der Vortrag. Und ich versuche schon, heute Abend nicht zu überziehen, sondern das möglichst gestrafft an beide Themen sozusagen aufzugreifen, weil sich das ja auch eigentlich ergibt. Das wird man vielleicht in der zweiten Hälfte auch sehen, dass sich das Thema Emo und wie andere Jugendkulturen auf Emos reagieren, auch nicht unbedingt loskoppeln lässt von der ganzen Punk-Geschichte. Erst recht deswegen nicht, weil ja im Grunde Emo aus Hardcore-Punk hervorgegangen ist, auch wenn das viele der heutigen Emos nicht mehr wissen, es ist aber so. Und Punk ist einerseits exemplarisch, wenn man sich beschäftigt mit Jugendkulturen und Geschlechterrollen, aber andererseits auch nicht, weil wenn ich heute Abend über Hip-Hop referiert hätte, würde das wahrscheinlich nochmal sehr anders aussehen, weil im Hip-Hop noch stärker eine Art, ich sag mal, Macho-Kultur sich etabliert hat. Trotzdem muss man leider feststellen, auch wenn man sich mit der Geschichte von Punk beschäftigt, dass Subkulturen nicht frei sind von dominantem Männlichkeitsverhalten, was sich dann aber zu bestimmten Phasen rausbildet und immer wieder sozusagen intern in Frage gestellt wird oder bekämpft worden ist. Ja, interessant am Punk ist ja auch, wenn man sich die Wortherkunft nimmt. Also Punk, was unter anderem ein Slangbegriff ist für schwule Vergewaltigungsopfer im Gefängnis. Wenn man sich das überlegt, fragt man sich, warum überhaupt auch eine solche Bewegung dann irgendwann homophobe Tendenzen ausbilden konnte, wenn doch eigentlich der Name, den alle sozusagen auf ihrer Jacke tragen, schon eigentlich was Stigmatisiertes meint. Und als solches hat sich wohl auch die erste Punk-Generation begriffen, nämlich als eine Gruppe, die sich als Opfer der Mainstream-Gesellschaft gesehen haben. Opfer insofern, als man wollte nicht dazugehören zu denen, die brav arbeiten, rund um die Uhr funktionieren und angepasst sind an diese Leistungsgesellschaft. Die erste Generation Punk ist daher auch in jeder Hinsicht eigentlich offen gewesen, sowohl was Geschlechterrollen wie auch geschlechtliche Identität angeht. Und es gibt von John Robb das Buch Punk Rock, was wir auch im Ventil Verlag als deutsche Übersetzung rausgegeben haben. Der hat da nochmal alle englischen Protagonisten, sofern sie heute noch leben, und bis auf ganz wenige wie Sid Vicious und Joe Strummer leben, die meisten ja auch noch, so vors Mikro geholt und die auch nach Einflüssen gefragt. Und was habt ihr für Musik gehört Mitte der 70er, bevor ihr Punkrock gemacht habt? Und dann ist es ja erstaunlich, dass die meisten Referenzen waren eigentlich Glam. Also sprich Roxy Music, David Bowie, Sweet und T-Rex. Gruppen, die kurz vor Punk schon sehr stark auch mit Geschlechterrollen gespielt haben, sehr androgyn aufgetreten sind. Und wenn sich Punk auf was bezogen hat, dann größtenteils eben auf diese Vorbilder. Und eben natürlich nicht auf die typischen Männergruppen wie Led Zeppelin, Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, wo das Männergehabe auf der Bühne eben auch mit musikalischer Virtuosität einherging. Da war Glam ein Vorläufer, mit dem, der sowohl mit dem virtuosen Gehabe gebrochen hat, wie auch mit diesem ja, männlichen Poser-Verhalten auf der Bühne. Und das wurde von dieser frühen Punk-Generation aufgegriffen. Und in der ersten Zeit, also sagen wir mal zwischen 75, 76, 77, ist auch der Anteil zum Beispiel an Musikerinnen, sowohl in den USA wie auch in England, relativ hoch. X-Rays Backsign zu nennen, Patti Smith, die Slits, Siouxsie. Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, dass auch die Art und Weise der Texte sehr stark immer die Rolle der Frau in der Gesellschaft oder auch im Pop-Business thematisiert wurde und ironisiert wurde. Ein berühmtes Beispiel sind zum Beispiel die Slits, die erste reine Frauenband aus dem britischen Punk. Die hatten zum Beispiel ein Stück Typical Girls und der Text ist eigentlich schon fast ein Text, wie man ihn dann 20 Jahre später von den Riot Girls kennt. Also ich lese mal kurz Ausschnitte vor. Don't create, don't rebel, typical girls. Typical girls buy magazines, worry about sports and fat and natural smells. Try to be typical girls very well. Can't decide what's clothes to wear. Typical girls are sensitive, are emotional. Und jetzt sehr schön, typical girls stand by their man. Also, sie sind im Grunde nur so die Anhängsel der Typen. Und das haben die Slits übrigens auch musikalisch, deswegen ist das eines der wenigen Musikbeispiele, die ich mal spielen möchte, weil ich nicht weiß, ob das noch alle kennen. Musikalisch sehr schön umgesetzt. Man hört dann auch, dass er sehr stark mit Reggae-Elementen arbeitet, dass Punk zu der Zeit auch noch gar nicht unbedingt stilistisch so definiert war. Ich meine, da existierte sowas wie die Slits innerhalb der Szene, genauso neben den Sex Pistols, neben Wire und was weiß ich. Also es gab unwahrscheinlich viele unterschiedliche musikalische Ansätze, deren kleinster gemeinsamer Nenner war im Grunde, es war neu und es war alles im Grunde ein größerer Freundeskreis. Auf der CD, die ich nach vorne gegeben habe, ist Typical Girls die zweite Nummer. Ja, so viel als Eindruck. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist doch gar kein richtiger Punk. Ja gut, wie gesagt, das war damals noch sehr, sehr offen. Und Punk definierte sich noch weniger über einen Musikstil als eben durch eine neue Generation, die Schluss machen wollte mit der Traumfabrik Rockmusik, sage ich mal. Der Leck McNeils hat das sehr schön gesagt. Das war der, der das erste Punk-Fanzine in Amerika gemacht hat. Wir waren eine Generation, die hatte im Grunde nicht mehr die Option, spiel Gitarre, geh auf die Bühne, weil Gitarristen waren für uns weit entfernte Superstars und kein Jugendlicher hätte sich je vorstellen können, so zu werden. Die Bands hießen damals Eagles, hatten riesige Anlagen auf der Bühne und sangen über Horse with No Name oder Hotel California und wir konnten uns nicht mal ein Hotel leisten, geschweige denn eine Fahrt nach Kalifornien. Also es ging auch sehr stark darum, wieder sich die Bühne selbst zu erobern und im Fall der Slits oder X-Ray Specs eben auch ganz früh schon Frauen, die gesagt haben, wir wollen dann eben auch ein anderes Frauenbild thematisieren als das, was im Pop Mitte der 70er gang und gäbe war, wo die Frau dann eben meistens Background-Sängerin war, Tanzgirl auf der Bühne oder höchstens vielleicht noch im Folk eine Möglichkeit hatte, sich selbst auszudrücken. Punk selbst war zu dieser Phase extrem sexualisiert, aber eben, Man sieht es ja an dem Beispiel von der Band, die wir gerade gehört haben, die sich Slits, die Schlitze genannt haben. Es kommt im Namen der Sex Pistols vor. Es kommt im Laden vor, den Malcolm McLaren und Vivian Westwood hatten. Der hieß ja Sex Shop eine Zeit lang, wo dann eben auch Bondage-Klamotten verkauft wurden. Oder wo dann eben auch ein legendäres T-Shirt Geschichte gemacht hat von Vivian Westwood, wo zwei Cowboys nackt sich gegenüberstehen, die Penisse ich glaube, sie berühren sich gerade so und der eine schnürt dem anderen das Halstuch zu. Dieses T-Shirt hat Johnny Rotten getragen auf der Tour in Amerika und in den Südstaaten, da einige Biere an den Kopf geschmissen bekommen von Rednecks. Also das war schon ein Weg zu provozieren und zwar diese Sexualisierung gleichzeitig auch als Versuch wegzukommen von diesem falschen oder als verlogen empfundenen Liebesbegriff Heaven is a backseat of the Cadillac sozusagen in der Popmusik. Insofern war Punk eine Verrohung des Ganzen. Liebe spielte überhaupt keine Rolle mehr. Also ich kann mich an keinen der frühen Punk-Texte erinnern, wo irgendwie Liebe romantisch thematisiert wird. Und Sex wird eigentlich auch nirgendwo idealisiert, sondern im Grunde geht es um die eigene Langeweile, um Klischees und Körperlichkeit wird eigentlich eher als abstoßend und eklig empfunden. Das führt allerdings auch zu einem Problem, was dann sehr schnell die zweite Generation in den USA, die Hardcore-Generation hat, wo ja dann der Umgang mit dem eigenen Körper und mit Sexualität bis hin zum Purismus und zur Prüderie bei Straight Edge ausgelebt wurde. Aber ich springe zu Hardcore eigentlich, wollte ich erst so in 10 Minuten kommen. Weil ein Grundproblem, was sich ergibt, ist, wenn man über Punk und Geschlechterverhältnisse nachdenkt, dann ist eigentlich oft oder ist eigentlich nie definiert, was ist denn Punk überhaupt? Und da zeigt sich sehr schnell, dass es eigentlich mindestens zwei Ansätze, Punk zu definieren und zu leben, gibt, die so unterschiedlich voneinander sind, dass man das erstmal irgendwie auf die Reihe kriegen muss. Nämlich das, was sich sehr früh rausdifferenziert hat, schon auf der einen Seite so die Artschool-Generation und auf der anderen Seite so die Street-Punk-Fraktion. Wobei die Artschool-Leute, das sind dann Bands gewesen wie Wire, Gang of Four, später aber auch Leute, die mehr dann in diesen Wimpop gegangen sind. Für die war Punk eigentlich sowas, wo man sagte, kreative Kunst der Selbstermächtigung. Du kannst machen, was du willst auf der Bühne, du musst kein guter Musiker sein. Einfach befreie dich von allem. Und dieser Befreiungsschlag war oft eben auch einer, was sexuelle Identität oder Zwang zu Geschlechternormen anging. Und man findet in dem frühen britischen Pop, und das sind fast alles Musiker, die mit Punk sozialisiert sind, ja eine Riesenphase von Musikern, die dann plötzlich sogar im Mainstream nicht-heterosexuelle Modelle bis in die Charts gebracht haben. Culture Club, Frankie Goes to Hollywood, Hunderte. Im Grunde kann man sagen, so schwul war Pop nie wie Anfang der 80er in England. Schwul und gleichzeitig aber auch Frauen, die wie zum Beispiel die Eurythmics, die ein ganz neues Frauenbild geprägt haben. Und das hat hier an dieser Stelle schon sehr viel zu suchen, weil auch das ist im Grunde eine Folge von Punk und einer Generation, die aus Punk hervorgegangen ist. Und wenn man das jetzt abtut von wegen, das waren ja die Popper, dann versteht man, glaube ich, historisch was falsch. Weil also Simon Reynolds schreibt das auch in seinem Buch Rip It Up and Start Again, er nennt das dann Post-Punk. Also im Grunde ab 78 eine Generation, der Punk der ersten Stunde, gerade der Sex Pistols Punk, dann eben auch zu limitiert war. Die dann gesagt haben, das ist doch auch wieder männliches Gebolze oder so, wie Sid Vicious seinen Bass ganz tief hängen lässt und das ist doch dann auch schon wieder so das Macho-Gehabe, was sich dann auch nicht sehr stark im Grunde von den Posen eines Jimmy Page von Led Zeppelin unterscheidet, nur dass die Posen andere sind. Und aus diesen Überlegungen ging dann eben auch eine Generation hervor, ganz schnell, was heißt Generation, im Grunde innerhalb von 2 Jahren, wo dann zum Beispiel Bands wie die Young Marble Giants gesagt haben, wir nehmen nur noch Keyboards, Drumcomputer, dünne Frauenstimme, machen also eine ganz andere Ästhetik als diese breitbeinige Punkrock-Ästhetik. aber zur gleichen Zeit auf der anderen Seite eben auch Musiker, in dem Fall meistens Männer, die gesagt haben, Punk kann uns nicht männlich genug sein. Also ich weiß nicht, ob sie sich das gesagt haben, aber zumindest wirkte ihre Bühnenshow dann so. Sham 69, Cocksparrer, Exploited. Und die dann Punk auch sehr schnell definiert haben als etwas, was so und so zu klingen hat, was solche ganz bestimmten Texte und Themen hat und ganz bestimmtes Outfit zu haben hat. Nietenpunk eben, Dosenbier-Songs, Scheißstaat, Scheißbullen und ja, Fuck Fashion, Fuck the USA und so, so beginnen ja all die Exploited-Songs. Irgendwas wird immer gefickt, in Anführungszeichen. Und in dieses Segment von Punk kamen dann sehr schnell eben auch wieder alte Männlichkeitsbilder und Männlichkeitsrollen rein, die es schwierig machen eben, weil Punk nicht immer nur so starr war. Aber dieses, ich sag mal, Straßenpunk-Element hat Probleme damit, zum Beispiel mit dem Spiel mit Geschlechterrollen, was zum Beispiel die deutsche Terrorgruppe noch in den 90er feststellen musste. Die hatten einen Song, Neulich Nacht, Moment, der ist von, hab mir es irgendwo notiert, naja, ist auch egal, 93 oder 96. Auf jeden Fall geht es in dem Song darum, dass der Sänger der Terrorgruppe sich vorstellt, er wäre mal für einen Tag und eine Nacht schwul und was dann alles passieren könnte. Und ursprünglich wollten sie diese Single-Auskopplung oder das Stück überhaupt homosexuell nennen, haben sich es dann aber anders überlegt, weil sie gemeint haben, also das kauft in der Szene keine Sau, wenn wir das Stück homosexuell nennen. Deswegen nennen wir es Neulich Nacht. Und gegenüber dem Rock Hard Magazin erklärt er dann auch, warum. Und zwar sagt er im Interview, wir haben uns für Neulich Nacht entschieden, damit überhaupt jemand das Teil kauft. Die ach so tolerante Punk-Szene ist beim Thema Homosexualität nämlich völlig konservativ und krampfig. Ein Freund von mir hatte neulich sein Coming-out und hat in einer Kneipe mit einem Typen rumgeknutscht, woraufhin die meisten Kumpels, alles Punks wohlgemerkt, völlig seltsam reagiert haben. Die waren total irritiert und konnten mit der Situation null umgehen. Da gab es nur blöde Sprüche. So kam ich auf die Idee, das Thema Schwulsein in einem Text zu verarbeiten. Und ähnliches war ja auch mit Grant Hart eigentlich, den Bob Mould. Über beide hieß es lange, sie seien vielleicht ein Paar gewesen. Und zumindest Bob Mould, der Sänger von Husker Du, hat sich aber auch lange erst nach Auflösung von Husker Du geoutet. Mit der Begründung, er hätte halt Angst gehabt, dass er in der Szene nicht mehr akzeptiert worden wäre, wenn er das früher bekannt gemacht hätte. Also das sollte einem dann schon zu bedenken geben, immer. Und es scheint also da tatsächlich ein Zweig innerhalb der Punk-Kultur zu geben bis heute, sage ich mal, wo man vielleicht Probleme bekommen könnte, wenn man sich offen schwul outet. Ich weiß nicht, ob das auf so im Umfeld der Kassierer, Pöbel und Gesocks alles so cool ist. Ja, ja, jetzt historisch aber vielleicht dieser Sprung. Weil Punk war ja eigentlich schon aufgesplittet, eben in diese Street-Punk-Fraktion und diese Art-School-Fraktion Ende der 70er, als dann in Amerika eigentlich erst so richtig das Ganze losging. Also losging mit Hardcore, mit Bands wie Black Flag, Minutemen, DOA, wie sie alle heißen, und natürlich Minor Threat. Und mit Hardcore kam ja auch etwas zu, was interessant ist, weil Hardcore war ja eine starke Ablehnung des modischen, glamourösen, des britischen Punks. Plötzlich also wieder ganz normale Klamotten, Kapuzen, Pullis, auch schon damals, eigentlich Anfang der 80er, viele, die Holzfällerhemden getragen haben, Jeans, Chucks, also das, was eh jeder amerikanische Jugendliche mehr oder weniger trägt, ohne groß aufzufallen. Also dieses Wegkommen von dem, was den britischen Punks dann als Fashion, Mode-Punk-Dasein unterstellt wurde, aber gleichzeitig damit auch interessanterweise ein Wegkommen von allem Glam und allem Spiel mit ja, Geschlechterrollen, weil die waren auch plötzlich wieder ganz stark festgelegt und Männer sahen wie Männer aus, kahlrasiert meistens. Und wenn man sich den Film American Hardcore von Paul Ruckman anschaut, der vor 2-3 Jahren in Kinos war, Frauen kommen auch so gut wie nicht in dieser Szene vor. Ab und zu mal so von wegen, sie hat für die und die Band gekocht oder ja, das ist so. Und ich meine, ich kann da aus meiner eigenen Biografie leider sagen, dass es so war. Ich erinnere mich an eine Redaktionstreffen des Zap-Fanzines, wo einer der Anwesenden, ich glaube, es war der Emil Elektroler, thematisiert hat, dass es scheiße ist, dass fast keine Frauen für das Heft schreiben. Und alle in der Runde meinten, ja, super Idee, muss man doch mal was draus machen. Nur es war dumm, in dem Moment waren alle Frauen in der Küche beim Abwasch. Nee, wirklich, die sich hätten angesprochen fühlen können, waren bei der Frage, warum schreiben so wenig Frauen für das Fernsehen, nicht da, weil sie in der Küche abgewaschen haben. Und das vor Augen wird klar, also es war einmal das, dass Frauen in dieser Szene plötzlich nur noch so als die ja, Person am Rande vorkamen, die dann meinetwegen die Betten gestellt haben, gekocht haben, also Betten meine ich jetzt im Sinne von Musiker irgendwie eine Wohnung zur Verfügung gestellt, ganz ohne sexuellen Hintergedanken, gekocht haben und bis auf ganz wenige Ausnahmen gab es zu dieser Phase im Hardcore keine Musikerin und eben auch viele im Publikum, die gesagt haben, das Moshpit war so brutal, wir hatten keinen Bock drauf, wenn die Typen in den ersten Reihen um sich geschlagen haben. Ja, es war also dann plötzlich sehr schnell eine Männerwelt für sich geworden. Und hinzu kommt auf der anderen Seite, dass eine der beliebtesten Hardcore-Bands der ersten Stunde, nämlich die Bad Brains, von denen man sagen muss, sie waren die erste und, glaube ich, einzige afroamerikanische Hardcore-Band, allerdings auffielen durch knallharte homophobe Sprüche, inspiriert durch die Rastafari-Religion eben gesagt haben, Schwule sind einfach Teufelszeug und werden in der Hölle verbrennen, weil Gott hat solche Sünden nicht zugelassen und sind halt in Interviews auch immer wieder mit solch tollen Sprüchen aufgefallen. Was bis hin zu Handgreiflichkeiten ging, das kann man nachlesen im Buch Dance of Days über die Washington-Punk-Szene, wo es dann eben auch Bands gab wie MDC, wo bekannt war, dass es da eben auch schwule Mitglieder der Band gab. Und als die Bad Brains dann mit denen zusammengespielt haben und sich abends auch noch Backstage sozusagen das Übernachtungslager teilen mussten, kam es dann zu Schlägereien und Ähnlichem. Also ganz unangenehme Geschichten. Hardcore war ja dann natürlich politisch und hat sich als links verstanden größtenteils, also zumindest diese erste Generation, damals gegen Ronald Reagan und die politischen reaktionären Backlash gerichtet, aber auch gegen die Musikindustrie gerichtet, weswegen auch dieses DIY-Ding sehr wichtig war, also selber Plattenlabels zu gründen, seine eigene Szene aufzubauen. All das soll hier auch nicht wegdiskutiert werden, nur dass interessanterweise in den ersten Jahren eben Geschlechterfragen anscheinend ein Nebenwiderspruch waren oder nie ausgehandelt wurden. Und gleichzeitig mit Straight Edge, also als Ablehnung gegenüber Drogen, Alkohol, Zigaretten, auch sowas hineinkam, wie zum Beispiel bei einigen, nicht bei allen, kein Sex vor der Ehe, also eben auch ein ganz starres sexuelles, konservatives Bild, was dem Ganzen fast einen religiösen Anbruch gegeben hat. Und gerade jetzt, wenn man sich diese Geschichte vor Augen hält, hat es da in den USA ja über 10 Jahre gedauert, nämlich bis zur Riot-Girl-Bewegung Anfang der 90er, dass das mal problematisiert wurde. Dass also Frauen hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen auch unsere Fanzines, unsere Bands, unsere Texte. Und dass dann also Le Tigre und wie sie alle hießen, Bikini Kill, auch in einem richtigen erstmal Manifest im Grunde. Ich weiß nicht, ist das Riot Girl Manifest so weit bekannt? Ich kann ja mal ein paar Punkte draus vorlesen, wo dann tatsächlich das Ganze nochmal formuliert werden musste, was Riot Girl ist und will. Weil wir Mädchen, also sie schreiben von Mädchen und meinen das durchaus jetzt nicht in einem verniedlichenden Sinne, uns nach Platten, Büchern und Fanzine-Szenen, die uns ansprechen, in denen wir uns mit eingeschlossen und verstanden fühlen. Weil es für uns Mädchen einfacher werden soll, unsere Arbeiten zu hören, zu sehen, damit wir unsere Strategien teilen und uns gegenseitig kritisieren, applaudieren können. Und so wird hier Punkt für Punkt durchgearbeitet, bis es am Ende heißt, weil ich absolut hundertprozentig überzeugt bin, dass Mädchen eine revolutionäre Kraft haben, die die Welt wirklich verändern kann und wird. Und nun kamen erstmals wieder Texte in die Musik, die vergleichbar sind mit dem, was wir von den Slits gehört haben. Also was die Slits so 78 gemacht haben, fand sich dann geballt 92, 93, so zu dieser Zeit eben in den Texten der Riot Girls, dass Schönheitsideale thematisiert wurden, die Frauenzeitung eben ja, einem aufzwingen, einer aufzwingen in dem Fall, dass Magersucht oder auch überhaupt lesbisches Begehren und solche Sachen, das wurde in Texten erstmals thematisiert und interessanterweise ja zum Teil auch von Kurt Cobain und einigen Musikern der frisch aufkommenden Grunge-Bewegung mit unterstützt und mitgetragen. Kurt Cobain war sicher keiner, der irgendwie, ja oder nein, andersrum gesagt, Kurt Cobain war ja einer, der sehr starkes Problem damit hatte mit der Bekanntheit von Nirvana, dass er dann plötzlich eben auch vor Leuten gespielt hat, ja, die gerade gendertechnisch sehr reaktionär waren, deswegen ist er öfters auch in Frauenkleidern aufgetreten, hat seine Mitmusiker auf der Bühne geküsst, um eben diesen Teil des Publikums vor den Kopf zu stoßen, was aber anscheinend nicht funktioniert hat. Ja. Das Ganze also heißt, dass Anfang, Mitte der 90er ein Problembewusstsein erstmals quer durch die Szene entstanden ist. Und es gibt einige kluge Aufsätze darüber, wie das leider nie in Deutschland angekommen ist, weil es da sehr schnell auf diese Girly-Schiene verniedlicht wurde und mit Tank Girl oder solchen Phänomenen gleichgesetzt. So dass es hier eigentlich keine solche Auseinandersetzung gab wie in den USA. Also auch keine so unwahrscheinlich viele Fanzines, die sich in dieser Riot-Tradition sehen und auch keine nennenswerten Riot-Girl-Bands eigentlich in Deutschland. Also fällt jemandem hier im Raum einer ein? Wobei dann später natürlich die Ladyfeste sich auch in Deutschland etabliert haben und ja, Ladyfeste aber trotzdem wieder, sagen wir mal, nicht so unmittelbar zusammenhängen mit dem, was die Riot Girls Mitte der 90er erstmal eingefordert haben, nämlich innerhalb dieser Punk-Szene sich Freiraum zu erschaffen und zu dieser Zeit gleichzeitig auch Gruppen mit Schwulmitgliedern, sogenannte Queercore-Bands wie Pansy Division, die dann schwule Themen in den Punk eingebracht haben und da Dank, wer hat sie mitgenommen? Irgendeiner der ganz großen, es war nicht Bad Religion, es waren die anderen. Green Day, genau. Green Day haben Pansy Division als Vorprogramm dann auch mit auf Tour genommen, weil Green Day auch wollte, dass das Publikum auch mal eine schwule Sicht auf die schwulen Punkrock präsentiert bekommt. Und laut der Videodokumentation von Pansy Division ging das wohl auch ganz gut. Also, weil dadurch, dass das Green Day-Publikum nicht das Gefühl hatte, auf einer schwulen Veranstaltung zu sein, konnte es auch relativ tolerant und offen damit umgehen, dass die so eine Vorgruppe hatten. Und damit wurde das zumindest mal als Thema diskutiert. Vor allem, wie gesagt, die haben da vor Stadien gespielt. Fight for your right to butt fuck oder solche Texte daneben. Eine Coverversion von Beastie Boys. Es ist also schon interessant zu sehen, dass Punk als ein Beispiel für eine Subkultur, dass dort von Generation zu Generation, gerade was Geschlechterrollen angeht, immer wieder auch Sachen, die selbstverständlich sein sollten, neu erkämpft werden müssen. Dass es also nicht nur in der, in Anführungszeichen, Normalgesellschaft da draußen so ist, sondern in der Subkultur ähnlich. Dass also innerhalb einer Subkultur auch immer wieder normatives Denken sich durchschlägt, Oberhand bekommt und dann eben die Freiräume von anderen immer wieder erkämpft werden müssen. Ähnlich war das ja, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der auch erklärt, warum Emo mit Punk zu tun hat. Ähnlich war das Mitte der 90er in der Szene von Washington DC, die immer männlich dominierter, immer härter wurde, wo dann Bands wie Rides of Spring zum Beispiel ausgeschert sind oder wo dann Fugazi einige Jahre später, die Band von Ian McKay, auf die Bühne kam, ein legendärer Abend. Moment, ich gucke auch gleich, wann das war und ich lese es einfach auch mal vor. Ja, das war ein Fugazi-Konzert 87 in Washington D.C. Das Zitat ist aus dem schon erwähnten Buch Death of Days. Während die Band die Rhythmen von Suggestion weiterspielte, und Suggestion ist übrigens ein Stück, das davon handelt, wie eine Frau sich fühlt, die abends heimgeht und das Gefühl hat, auf dem Heimweg von den Blicken der Männer sozusagen ausgezogen zu werden. Also während die Band das Stück spielte, legte ihr Sänger los. Wisst ihr, vor ein paar Tagen habe ich in der Zeitung von ein paar jungen Männern gelesen, ein paar Jungs, die im Rudel einen schwulen Mann zusammengeschlagen haben. Eine Stimme aus dem Publikum rief, Scheiß drauf! McKay wiederholte seine Worte noch verächtlicher. Ich habe in der Zeitung von ein paar jungen Männern ein paar Jungs gelesen, die im Park einen schwulen Mann zusammengeschlagen haben. Also ich gebe einen Scheißdreck drauf, was ihr seid. Aber man verprügelt keine Leute, weil sie schwul sind. Zujubeln aus der Menge. Man verprügelt keine Leute, weil sie schwarz sind. Die Menschenmenge jubelt noch mehr. Man verprügelt keine Leute, weil sie Frauen sind. McKays Stimme wurde lauter, jedes Wort sprach er abgehackt aus. Man verprügelt keine Leute. Punkt. Das war die Zeit, als plötzlich dann auch Fanzines wie Maximum Rock'n'Roll für diese neuen Bands, Hardcore-Bands, den Begriff Emo oder Emo-Core geprägt haben. Sehr zum Leidwesen der Musiker selbst. Weil gerade schon, also in meinem Vorgängerband von Fugazi bei Miner's Red, die mussten schon für Straight Edge herhalten. Und jetzt müssen sie schon wieder für was herhalten. Emo-Core sollte sagen, hier zeigen Männer wieder Gefühle, hier ist es eben mehr als nur rauszuschreien, wie man alles hasst. Und es ist in diesem Emo-Buch, was wir rausgegeben haben, auch ein Interview mit diesen Washington-Protagonisten drin, zum einen mit dem Guy Picciotto und zum anderen mit dem Mark Anderson, der das Buch Dance of Days geschrieben hat, die beide sehr gespalten sind, weil sie einerseits sagen, damals fanden die das total scheiße, dass mit Emo-Core da wieder so ein Modebegriff gemacht werden sollte. Andererseits, wenn sie sehen, wie sich das weiterentwickelt hat und wie heutige Emos aus homophoben Gründen angegriffen werden, dann stellen sie sich natürlich jederzeit auf die Seite derjenigen, die da angegriffen werden. Jetzt kommt aber der Punkt. Anfang dieses neuen Jahrtausends oder des letzten Jahrzehnts sozusagen, waren plötzlich im Straßenbild überall Leute zu sehen mit einer relativ weltweit gleichen Mode. Ringelpullis, enge schwarze Hosen, ja, Chucks meistens, Hello Kitty-Täschchen, schwarzer Seitenscheitel. Also das, was wir heute unter Emos ja sozusagen kennen, nicht nur kennen, sondern was ja auch thematisiert wurde von sowas wie, weiß der Teufel, wie die alle heißen, diese Boulevardmagazine bei RTL und Pro7. Da gibt es in dem Buch einen Text drüber und die Klischees dieser Boulevardbeiträge über Emo sind dann meistens auch, die ritzen sich, die leiden an der Welt, sind ganz depressiv. Was ja auch Folgen hatte, weil zum Beispiel in Russland letztes Jahr tatsächlich diskutiert wurde in der Duma, Emo-Style in öffentlichen Gebäuden und Schulen zu verbieten, weil das die Jugend und ihr nationales Bewusstsein irgendwie schwächen könnte. Gleichzeitig gab es Meldungen, alles aus dem letzten Jahr, also 2008 eigentlich, Mexiko und Chile, dass andere Jugendgruppen, darunter Skater, Metal Kids, Hip-Hopper, aber eben auch Punks, Emos aus den Innenstädten geprügelt haben, weil sie die da nicht wollen. Und ein Streetworker aus Mexico City sagte im Interview, die Jugendlichen führen meistens als Gründe an, dass die Emo-Mode-Kids wären, die ihnen ihren Style geklaut haben. Aber wenn man tiefer geht und weiterfragt, ist Homophobie der eigentliche Grund. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Also den Hass ziehen fast nur die Emo-Jungs auf sich. Die Emo-Frauen in der Szene, die sind den Emo-Gegnern ziemlich egal. Die Jungs werden in Internetforen zum Beispiel als Schwuchtel betituliert. Es gibt dann bei YouTube so Leute wie diesen Rapper Gin Tonic, kann man sich angucken mit seinem Anti-Emo-Lied, wo es da so Zeilen gibt wie hey, Jungs stehen auf Jungs und Mädels stehen auf Schwule. Es gab noch nie eine verstörtere Jugend. In diesem Tenor gibt es jede Menge Videos, Raps, weiß der Teufel was, Buttons, Aufnäher, Anti-Emo-Aufnäher. Manche sind ja auch ganz originell. Es gibt einen irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mal hin, aber irgendwas mit dem Rasenmäher. Also mein Rasen, ich brauche kein Rasenmäher mehr. My Dings Kitchen cuts itself. Also das spielt auf dieses Ritzen an. Und es gibt Emo-Witze, sowas wie, wie nennt man Kondome für Emos, Weingummi, ja. Immerhin, also das ist ja noch das Kreativste. Nur von der Witzebene jetzt mal weggekommen. Ich versuche jetzt gleich mal wieder ernst zu werden, ja. Wie kommt es, dass diese Emos so viel Hass auf sich ziehen? Also zum einen empfinden viele ältere Jugendkulturen das als nicht mehr authentisch, sehen, dass der Style von Emos sich sowohl von Gothics, Punk und so weiter bedient und das sozusagen bei H&M auch angeboten wird, was allerdings als Vorwurf erstmal albern ist, weil auch die Punks müssen sich ihre Klamotten irgendwo kaufen, die wenigsten nähen die selbst oder was auch immer. Aber vorgeschoben war immer, das sind doch nur irgendwelche Commerz-Kids, die von nichts eine Ahnung haben. Diese Commerz-Kids haben es aber immerhin geschafft, und zwar in dem Fall dank dem Web 2.0, sich über Foren und so weiter so zu vernetzen, dass sie eben weltweit überall entstanden sind, fast zur gleichen Zeit. Also im Gegensatz zu klassischen Subkulturen nichts, wo man sagt, das ging in New York, London, Berlin oder sonst wo los, sondern es war gleichzeitig erstmal überall. Und Musik war auch nicht mehr, ja?
Ich würde auch gerne sagen, zu dieser Emo-Hasserei würde ich den Grund nennen, dass einfach szenenübergreifend ein Feindbild geschaffen wird. Also es gibt in jeder Szene irgendwie ein Feindbild, wie zum Beispiel früher so in auch 90ern oder Anfang 2000, so die Hip-Hopper hassen die Punks und deswegen schlagen sich alle und keine Ahnung. Und jetzt wurde endlich mal szenenübergreifend, gesellschaftsweit, ein richtig schönes Feindbild geschaffen, das alle hassen können. Das wird einfach... Wie das aufkommt, ist durch die Frage, dass man sowas braucht halt. Und alle hassen können. Das ist doch furchtbar.
Das ist furchtbar. Vor allen Dingen führt es dazu, dass es inzwischen kaum mehr jemand sich selbst als Emo bezeichnet, weil alle Angst haben, also selbst die so aussehen, als solche kategorisiert zu werden. Viele haben gar keine Jugendclubs mehr, wo sie sich treffen können, weswegen das Internet tatsächlich immer größere Rolle spielt, sich überhaupt auszutauschen. Naja, dazu kommt, dass diese Emos, die so sehr angefeindet werden, ja in der Regel auch noch sehr jung sind. Also zwischen 14 und 16. Und dass es also wirklich da auch teilweise von älteren Jugendkulturen sehr arrogant ist zu sagen, die haben ja noch kein politisches Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob 14 Jahre ein Alter ist, wo man schon ein politisches Bewusstsein voraussetzen kann. Insofern ist es schon sehr mutig, wenn jemand anfängt, in so einem Alter zumindest mal mit Geschlechteridentitäten zu spielen, also und sich damit eben auch massiv Gefahren auszusetzen. Und wir haben das im Vorwort des Buches auch betont, wir wollen Emo weder idealisieren noch verklären, weil da ist vieles ungeklärt, aber wir wollen uns auch nicht lächerlich drüber machen, sondern es erstmal ernst nehmen und dann auch mal schauen, warum das plötzlich so viel Hass seitens der Gegner auf sich zieht. Weil, also, es gab ja auch mal eine andere Zeit, als David Bowie, als Ziggy Stardust aufgetreten ist, gab es meines Wissens keine massiven homophoben Anfeindungen gegenüber David Bowie. Nun war Bowie auch ein Rockstar, okay. Aber warum ist es dann so, wenn der Mitschüler sozusagen einen auf Androgyn macht, warum laden dann viele an ihm die Aggressionen ab? Ja? Also da hat sich, glaube ich, schon auf im Verständnis von Jugendkulturen und Subkulturen einiges verändert, weil es war eigentlich in alten Subkulturen durchaus noch gängig, eben auch dieses Leiden an der Welt, was Emo so angekreidet wird, das war ja auch mal cool. Also ich meine, es war ja auch mal cool, wenn ein Iggy Pop sich in Glasscherben gewälzt hat, das viel heftiger ist, also ein bisschen sich in den Arm ritzen. Was hat sich da verändert? Also wo man sich dann auch fragen muss, ob Jugendkultur an sich ganz neue Werte hat gegenüber, sagen wir mal, den 60er, 70er, 80er. Dass es eben heutzutage eher cool ist, sich schnell in diese Leistungsgesellschaft einzufügen. So Battle-Rap-mäßig eben der Härteste zu sein, der Stärkste, der sich am besten durchsetzen kann. Und eben nicht der, der in der Ecke hängt und erstmal ja, sagt, scheiß auf die Gesellschaft. Und ich glaube, dieser Wertewandel, den zu untersuchen, das wäre interessant, weil dieser Wertewandel wäre zumindest eine Erklärung, warum die Emos, die eigentlich zum Teil noch nach dem Muster alter Jugendkulturen funktionieren, heute sowas von angefeindet sind. Und eigentlich in der Tradition stehen, die typisch ist für Jugendkulturen, nämlich zu sagen, zumindest in einer kurzen Phase des Lebens, so das schließt jetzt vielleicht an den Vortrag von letzter Woche, ich weiß es nicht, weil das ja oft nur begrenzt, also dieses ganze rebellische Ding, ich habe es auch vorhin im Gespräch gesagt, ich war im Oktober in New York und war sehr erstaunt, dass in Williamsburg da immer noch im Grunde du das Phänomen hast, Durchschnittsalter ist zwischen 20 und 25 und jeder, der jeder, der älter ist, fällt auf. Und die sehen alle aus wie die Strokes oder Adam Green, die da rumlaufen. Alle Wuschelfrisuren, unrasiert. Dann sagte mir aber jemand, der in New York lebt, ja, das ist halt so, das ist so ein Durchlauferhitzer. Die kommen aus ganz Amerika daher, machen das mal 1-2 Jahre und dann Familie, Beruf, Schluss. Und dadurch spült Williamsburg immer wieder neue Strokes und Adam Greens aus sozusagen, die das 2 Jahre so machen und dann kommen die nächsten. Und das ist ja auch das Ding, also die Frage der Nachhaltigkeit. Wenn in einer Gesellschaft es natürlich Kids erlaubt wird, nach der Schule oder in einer ganz bestimmten Lebensphase einen auf Bohem zu machen und das dann sozusagen in der Lebensphase auch von der ganzen Gesellschaft toleriert wird, ist ja ganz schön und gut. Nur das bringt nichts, wenn die Leute nach 2 Jahren Bohem-Spiel dann eben das abhaken als Lebensphase und dann in ihren ganz normalen Trott gehen. Und ja, wie das mit den Emos ist, das weiß niemand, weil die viel jünger anfangen. Die sind ja keine 23, sondern die sind, wie gesagt, 14, 15, 16. Und meistens ist Emo natürlich auch nur eine Lebensphase. Ich kenne keine über 30-jährigen Emos, zumindest keine, die so optisch wie Emos aussehen. Aber vielleicht ist dieses frühe Experimentieren eine Möglichkeit, nicht so schnell angepasst zu sein an die Mainstream-Gesellschaft. Wer weiß. Es wäre zu hoffen. Ja, und ich denke, jetzt ist viel Diskussionsbedarf, sodass ich vorschlagen würde, eine Getränkehohle Zigarettenpause und dann machen wir eine offene Runde. Danke.
Ausgeblendet. Da ging es darum, auf die Straße zu gehen und da als Mensch zu stehen und zu sagen,
ich bin Deutscher. Vorher hatte ich immer einen vollen Depression als Deutscher im Ausland. Und plötzlich sagte irgendjemand, hey, wow, hier steht für den Frieden.
Thank you. machen will und Deutschland geht mir am Arsch vorbei, mein Keyboard ist wichtiger als Deutschland.
In der heutigen Ausgabe der Chili Gays hörtet ihr einen Vortrag mit Martin Büßer zu Geschlechterverhältnissen in Punk, Post-Punk und Hardcore, aufgezeichnet am 7. Dezember im Café Wagner in Jena. Und die Veranstaltungsreihe, innerhalb derer auch dieser Vortrag stattfand, und zwar Körper, Sex, Macht, geht weiter. Und wenn ihr dazu Zeit und Lust habt, könnt ihr zum Beispiel am 17. Januar wieder ins Café Wagner gehen. Dort gibt es eine Filmvorführung und eine anschließende Diskussion. Es geht um den Film Working on It. Und als Referentin ist Karin Michalski eingeladen. Auf der Seite der Veranstalterin gibt es auch noch eine kurze Filmbeschreibung, die ganz interessant ist. Da heißt es: Der Film Working on It soll Raum schaffen, über das Feld der Arbeit aus einer queeren Perspektive nachzudenken. Dabei geht es um die Sexualität bei der Arbeit, also die Hierarchien, die Bewertungen, die Ein- und Ausschlüsse, die über Sexualität vermittelt sind. Aber es geht auch um die Arbeit an der Sexualität. Den Aufwand, den es kostet, sich mit Normen wie Heterosexualität, Deutschsein, Weißsein und zwei Geschlechtern auseinanderzusetzen. Ein Aufwand, den alle haben, der aber für manche weit größer und fordernder ist. Zugleich verstehen wir Working on It als eine Art Heterotopie. Die Arbeit, einen Ort herzustellen, der nicht aus der Welt ist, aber doch nach alternativen Regeln, mit alternativer Sprache und Bildern funktioniert. Also am 17. Januar ab ca. 17 Uhr könnt ihr ins Café Wagner in Jena gehen und dort diesen Film anschauen und anschließend mit Karin Michalski darüber diskutieren. Und vielleicht noch die eben erwähnte Internetadresse der Veranstaltung, die lautet körpermacht.blogsport.de. Mir bleibt jetzt nur noch darauf hinzuweisen, dass die Wiederholung dieser Sendung am 12. Januar ab 11 Uhr zu hören ist und am 21. Januar ab 21 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe der Chili Gays, eurer nicht ganz so heterosexuellen Sendung hier bei Radio Frei. Im Anschluss an diese Sendung nun könnt ihr noch das Nachrichtenmagazin der Freien Radios ZIP FM hören, danach unser kleines Austauschprogramm innerhalb der Freien Radios namens Osmose und ganz zum Schluss auch noch eine Übernahme von Radio Leute, die neuen Töne mit Michael von Hinzenstern. Einen weiterhin unterhaltsamen Abend bei Radio Frei wünscht euch Yves.
Schön und scharf.